ihr Lieben, hier ist Fahrlehrerin Bianca mit dem Mission Führerschein Podcast und heute habe ich wieder richtig spannende Gäste für euch. Und zwar die liebe Babette Mahnert und den lieben Jens Markgraf vom Taxi2Go Podcast. Hallo ihr zwei.
Hallo, liebe Bianca.
Da sind wir.
Hallo, Jens.
Was außer unserem. Danke, dass wir dabei sein dürfen.
Hallo, ja. Toll, dass ihr da seid, wirklich. Also ich finde es richtig spannend. Und wie der Name ja schon gesagt hat, es geht heute um Taxifahren und vielleicht auch um Finanzen für junge Leute. Mal gucken, was wir da so besprechen können. Wird auf jeden Fall richtig spannend und richtig gut, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich fange einfach mal an. Jens und Babette, stellt euch mal kurz vor, was macht ihr, wer seid ihr?
Ladies first, Babette, hau raus.
Mein Herz schlägt für Menschlichkeit und Finanzbildung für Kinder und Jugendliche und natürlich für Taxi.
Richtig spannend, ja.
Aber alles. Also meine Vorstellung dauert ein bisschen länger. Also ich bin Taxi- und Mietwagenunternehmer, gefühlt seit Kind auf, mache das mein ganzes Leben lang, wollte es nie machen und bin dann irgendwann da drin hängen geblieben. Und ich mache es super gerne. Ich habe ein recht großes Unternehmen mit 4 Standorten und so ca. 190 Mitarbeitenden und habe irgendwann Babette kennengelernt vor 6 Jahren, ist jetzt ungefähr fast her. Und Babette war schon immer Podcasterin im Bereich Finanzen. Und dann habe ich gesagt, Babette, ich würde total gerne einen Podcast machen über Taxi. All das, was ich in den über 30 Jahren an Erfahrung gesammelt habe. Und dadurch, dass sie dann das sowas schon mal gemacht hat, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir starten einfach. Ich wollte das dann alles perfektioniert haben. Es musste alles super sein. Und durch Babette hat gesagt, wir nehmen jetzt einfach ein Mikro, eine Kamera und dann legen wir einfach los. Und so sind wir irgendwann auf diesen Taxi2Go-Podcast gekommen vor 3 Jahren. Sind damit recht erfolgreich unterwegs. Wir geben eigene Workshops in der Taxibranche. Wir werden gebucht auf Bühnen und allem möglichen Kram, wo wir unterwegs sind. Ja, und sind total fein mit Taxi und leben und lieben das halt auch. Genau.
Ja, richtig gut. Und das ist ja im Grunde genommen auch, wir sind ja da sehr ähnlich unterwegs. Wir sitzen ja meistens dann auch im Auto, ja, wenn wir jetzt auch mal auf das Taxi kommen. Und es ist echt ein richtig spannendes Thema, weil Taxi ist ja auch ein Thema im Theorieunterricht. Und für Fahrschule und mal eben ganz kurz, Jens, wie genau bist du denn, wie ist denn deine Karriere losgegangen? Also wie bist du darauf gekommen? Hast du den Autoführerschein gemacht und gesagt, hey, ich werde jetzt Taxifahrer oder wie ist das bei dir passiert?
Also ich habe eigentlich schon immer Fahrzeuge geliebt, von Kind auf. Meine Eltern hatten früher noch LKWs, Speditionen, Umzüge und haben immer so ein paar Autos auch nebenbei laufen gehabt. Ja, also Autos im Taxi- und Mietwagen-Business. Und ja, so richtig geil fand ich es nicht, weil sich sehr, sehr viel bei uns zu Hause abgespielt hat immer. Das heißt, die Fahrer, wenn nichts zu tun waren abends, dann saßen sie bei uns im Wohnzimmer und in den Jahren früher, in den 70er, 80ern, wurde halt auch extrem viel geraucht. Und ich als Kind habe das nicht gemocht, weil so das Familienleben ist dabei echt so, naja, war nicht so richtig schön, wie ich es mir heute, sagen wir mal, wünschen würde. Mhm. Und dann irgendwann sind meine Eltern, haben hier Nordhessen verlassen. Mein Papa kommt eigentlich aus der Gastronomie, hat dann in Hamburg ein Hotel angefangen zu eröffnen. Und meine Mama ist dann noch eine Zeit hier geblieben und dann hieß es, okay, Taxibetrieb, ich will das nicht machen. Mein Bruder hat die LKWs übernommen und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich verkaufe euch das gerne. Ja, ich hatte angefangen zu studieren und wollte immer was anderes machen. Und dann bin ich aber komischerweise irgendwie drin hängen geblieben, weil wir so ein großes medizinisches Unternehmen hier haben vor Ort. Und da durfte ich mit Anfang 20 schon mit 2 S-Klassen hantieren. Das heißt, ich habe sehr viele Vorstandsgäste gefahren, viele weite Fahrten, internationale Leute. Und das fand ich schon ziemlich geil. Und da hatte ich immer einen Anzug im Kofferraum an der Uni, wenn ich war. Und Eurosignal für die, die das von früher noch kennen. Dann war es so ein Piepser, dann piepste das. Dann habe ich zu Hause angerufen, habe ich irgendeinen Auftrag gekriegt. Und ja, so habe ich dann irgendwann ja meinen Taxischein natürlich auch gehabt und habe gesagt, eigentlich ist es doch gar nicht schlecht. Ich durfte von Anfang an schon Geld verdienen. Und ja, Motiv war ganz oft Geld mit dem, was ich gemacht habe, genau.
Und hat sehr spannend.
Ja.
Sehr, sehr spannend, wirklich. Und da sind wir auch gerade schon wieder bei einer anderen Frage, die sich vielleicht viele auch der Zuhörer stellen. Wie wird man eigentlich Taxifahrer? Also ich werde ja auch oft gefragt, wie wird man eigentlich Fahrlehrer oder Fahrlehrerin? Und das möchte ich jetzt auch, wie wird man eigentlich Taxifahrer?
Das hat ganz viel mit Leidenschaft zu tun. Früher waren es sehr, sehr viele Studenten. Heute sind es viele Rentner halt auch, die da drin einfach wieder sehen, dass sie mit dem, was sie alles im Leben so gelernt haben, sich in einem Taxi wiederfinden können und dort sehr viel Kommunikation haben. Auch viel zuhören ist ein ganz wichtiger Punkt im Taxi. Mhm. Wir sind also mehr die eigentlich zuhören sollen, als die unbedingt sehr, sehr viel reden. Und einfach kann man das werden, indem man einen Personenbeförderungsschein erlangt. Und dazu muss man gerade mal 21 sein, innerhalb der letzten 3 Jahre, 2 Jahre lang im Besitz eines Führerscheins zu sein. Mhm. Man macht einen Reaktionstest dort, man wird körperlich untersucht. Und wenn das alles vorhanden ist, dann bekomme ich diesen kleinen gelben Schein ausgestellt. Und mit dem kann ich mich dann bei Taxiunternehmen oder, ja, es gibt ja verschiedenste Unternehmen, die in der Personenbeförderung unterwegs sind, kann ich mich halt bewerben und dann schauen, dort auch loszulegen. Oder ich mache dann sogar einen Unternehmerschein. Das heißt, das kann man bei der IHK ablegen, dass man halt dann entsprechende, ja, eine Prüfung ablegt, kann man sich gut auch vorbereiten auf so eine Prüfung. Und dann kann ich halt auch Taxi-Mietwagen-Unternehmer werden und kann natürlich dann auch selber entweder Menschen beschäftigen oder ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen und habe mein eigenes Taxi, mit dem ich Tag und Nacht fahre oder so viel ich kann und darf und will. Also verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist auf jeden Fall ein echt spannender Beruf, nämlich dann, wenn man wirklich Menschen gerne hat. Und man kann extrem viel dort lernen. Ja, das ist so.
Ja, das kann ich mir sehr spannend vorstellen. Also ich arbeite ja auch sehr eng mit Menschen zusammen und das glaube ich, dass man da vieles erlebt, mit Sicherheit auch beim Taxifahren, dass es nie langweilig wird vor allem. Ja, also sehr abwechslungsreich mit Sicherheit, dieser Beruf.
Das ist so, ja.
Ja. Und inhaltlich bei diesen Prüfungen, was wird da so verlangt? Einfach, dass man mal so eine Vorstellung bekommt?
Jetzt bei der Prüfung für den Unternehmer?
Zum Beispiel oder auch für den Taxischein, für die Personenbeförderung?
Für den Taxischein, das ist ja im Prinzip eine amtsärztliche Untersuchung, der ich mich da unterstelle, wo man, wie gesagt, diesen Reaktionstest macht als Ersterwerber oder wenn man über 60 ist, muss man das halt auch machen. Mhm. Der ist alle 5 Jahre, man wird körperlich untersucht, die Augen werden untersucht, oder sowas, Nachtsicht und sowas angeht, weil wir ja auch oft abends unterwegs sind. Das ist ähnlich, glaube ich, wie im LKW-Bereich, im LKW-Führerschein. Mhm. Und wenn ich natürlich Unternehmer werden will, klar, dann geht's durch alle möglichen rechtlichen Sachen, alles Personenbeförderungsgesetz, alles, was damit zu tun hat. Biokraft, das ist eine spezielle Verordnung für den Personenverkehr. Kaufmännische Sachen natürlich. Ich muss wissen, wie führe ich ein Kassenbuch? Kann eine Kasse auch negativ sein oder nicht? Solche Fragen stellen wir da. Ich bin da auch im Prüfungsausschuss hier in Kassel. Okay. Also es ist sehr, sehr umfangreich, ja. Und trotzdem ist der Einstieg nicht sehr hoch, finde ich, weil es doch sehr wichtig ist, wenn man dann sich für so ein Unternehmertum entscheidet oder man vielleicht am Anfang erstmal selbstständig ist, dass man auch weiß, was man da eine Verantwortung übernimmt und auch was man für Pflichten gegenüber Finanzämtern und all den ganzen Behörden hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist in unserer Branche manchmal auch, ja, es wird von vielen unterschätzt. Dann ist man auf einmal schneller wieder weg, als wie man gekommen ist. Und deswegen ist es wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Vielleicht hier auch nochmal, wo wir gerade jetzt bei diesem Taxi-Thema so sind. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt als Frau Taxifahrerin werden möchte? Ist der Job nicht eigentlich auch gefährlich? Hast du da schon mal so einen Überfall erlebt oder gibt's da auch solche, einfach mal, weil das sind immer so Vorstellungen, die man so hat, ne? Also da steigt jetzt eine fremde Person bei mir ein, ich kenne den gar nicht. Und bei mir ist es ja so, also im Fahrschulwagen, die Leute haben sich ausweisen müssen, es wurde ein Antrag gestellt beim Amt und so weiter. Also die Leute sind bekannt. Das ist ja jetzt beim Taxi nicht ganz so. Ist das trotzdem auch ein Job, den man als Frau gut machen kann?
Auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, wir haben echt viele Frauen, die bei uns fahren. Jetzt muss man auch wieder unterscheiden, bin ich im Tagdienst oder im Nachtdienst unterwegs? Bin ich in München, in Berlin, in Hamburg unterwegs oder hier irgendwo auf dem flachen Land? Mhm. Die Frauen, die hier fahren und auch die in den ganzen vielen Jahrzehnten hier bei mir unterwegs waren, die konnten sich sehr, sehr gut abgrenzen. Das heißt, die konnten Grenzen setzen. Und gerade wenn man vielleicht dann in der Nacht unterwegs ist, hat jemand, der betrunken ist, einen Fahrgast drin, und sich da nicht abgrenzen kann, dann kann das schon auch echt ein gefährlicher Job sein. Aber sowohl für Mann als auch für Frau. Mhm. Überfallhäufigkeit in Taxen ist sehr, sehr, sehr gering. Ja, es kann mal eine Beschaffungskriminalität sein, dass jemand das echt ganz bewusst macht. Und da muss man sich auch gut drauf vorbereiten. Das heißt, auch die Mitarbeitenden dahingehend gut schulen, zu wissen, wie verhalte ich mich, wenn sowas passiert, das rauszugeben, keinen Widerstand darzustellen. Wir hatten in diesen über 30 Jahren sicherlich ein paar Übergriffe, aber nie irgendwas Schlimmes. Wir sind einmal sogar verfilmt worden. Mit dem Fernsehen war, ich glaube, Sat.1 oder RTL, irgendeine Fernsehsendung war hier, die haben einen ganzen Tag einen so einen speziellen Fall verfilmt, der aber hochinteressant war und der Fahrer da auch super reagiert hat und es nachher auch aufgelöst wurde, dass es eigentlich gar nicht um den Taxifahrer ging, sondern dass man jemand anderen ins Gefängnis bringen wollte, in der Form, dass man dort eine Straftat ja in Szene gesetzt hat. Und okay. Ja, sowas gibt es. Das war hier ja für die Region schon was Besonderes. Aber im Großen und Ganzen haben wir wenig Überfälle und es hängt ganz viel an mir. Mir als der Fahrer oder die Fahrerin. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Bin ich auf Augenhöhe unterwegs? Ich habe mal gerne so ein Beispiel, wenn ich jetzt der Bayern-Fan bin, ja, und da steigt der typische Dortmund-Fan in mein Taxi ein, dann würde ich jetzt für 10 Minuten auch ein Dortmund-Fan sein. Und wenn ich natürlich dann Bayern besser finde und meinen Fahrgast da noch vielleicht erniedrige, dann kann es natürlich schon mal sein, dass ich vielleicht mit einem blauen Auge aus dem Taxi aussteige. Aber im Großen und Ganzen haben wir viele Frauen und in der Regel ist es so, dass die super damit klarkommen. Ich habe auch hier in Melsung eine fantastische Fahrerin, die nur nachts fährt. Also die liebt das und die kann das. Die kann das perfekt. Die wird sehr, sehr gewertschätzt draußen. Die hat ihre Grenzen gesetzt und das funktioniert fantastisch, ja.
Toll, ja. Das finde ich auf jeden Fall ganz spannend schon mal. Gibt es auch so ein, also das wird immer so erzählt, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Habt ihr auch so einen Notfallknopf, wo ihr draufdrückt und dann kommen so ganz viele Taxifahrer angefahren und helfen?
Ja, ich glaube, Babette kennt den auch, ne? Notfallknopf, den hat ein paar Mal getestet, haben sogar schon mal einen Podcast drüber gemacht. Den gibt es, das ist aber ein Gesetz aus den 60er, 70er Jahren. In vielen Großzentralen ist der verbunden mit der Zentrale. Im Prinzip ist es ein Alarm, der 2 Stufen hat. Das erste Mal drückt man, das ist ein stiller Alarm, das Taxischild fängt an zu blinken und viele in der Bevölkerung wissen gar nicht, was das bedeutet. Mhm. Das heißt, ich bin in Not und wenn ich das zweite Mal auf den Taster drücke, wird es ein lauter Alarm. Und dann macht das Ding natürlich richtig Krach. Die Hupe ist im Intervall halt tätig. Und da finde ich auch, wann schalte ich das Ding ein? Wenn ich einen Psychopathen neben mir sitzen habe, aktiviere den. Ich weiß nicht, ob die Situation im Auto besser wird. Das sind die stillen Alarmsituationen besser. Oder dass man auch ein Kennwort hat, wenn das über unsere Sprachkanäle kommt, dass wir dann natürlich auch wissen, die Fahrzeuge sind alle geortet, wissen, wo die Autos sind. Dass dann natürlich auch Hilfe kommt, im Worst Case auch Polizei kommt. Aber solche Fälle haben wir ganz, ganz, ganz selten mal gehabt, ja, muss man ehrlich sagen.
Aber spannend, weil das sind ja immer so Fragen, die dann immer so kursieren. Und ich, also um das auch nochmal aufzugreifen, Jens, es ist ja so, wie du auch vorhin sagtest, ich selber als Fahrer bestimme ja auch, und das ist ja bei uns im Fahrschulwagen auch so, wenn der Fahrschüler so ein bisschen am Rad dreht und Unruhe hat, ist es immer ganz gut, wenn man der Fahrlehrer dann Ruhe bewahrt und auch so ein bisschen Ruhe ausstrahlt. Dann kann man auch viele Dinge schon deeskalieren, sage ich mal, ja. Okay.
Absolut, das hilft enorm. Ich finde, das ist sogar das größte und beste Werkzeug, was wir zum Einsatz bringen können. Weil viele Konflikte eskalieren aufgrund des menschlichen Fehlverhaltens. Ob das jetzt der Fahrgast ist, der mich provoziert, oder natürlich auch Fahrer und die Fahrer, die an der Stelle sitzen. Und das meine ich, deswegen ist dieses Lernfeld in dem Taxi so enorm groß und das wird so unterschätzt. Und wir werden in der Gesellschaft eigentlich gar nicht so dargestellt, wie das, was wir wirklich eigentlich können und was man hier mitnehmen kann fürs Leben. Ja, du bringst die Leute ins Auto, damit sie überhaupt fahren dürfen. Und wir können in einem Taxi Menschen darauf vorbereiten, fürs Leben gut in den Job zu kommen, mit anderen Menschen umzugehen, mit Konflikten gut umzugehen. Ja, und das sind so finde ich auch echt krasse Themen, die wir gerne im Podcast halt auch behandeln. Und die bringt natürlich auch Babette mit rein, weil Babette ist der Coach von uns. Und diese ganzen Ansätze in dieser Richtung habe ich auch ganz viel über sie gelernt. Und kannst vielleicht auch selber was zu sagen, Babette, ne?
Ja, genau. Das Kind darf selber auch sprechen, ne?
Ja, genau. Also Kommunikation, glaube ich, spielt eine riesengroße Rolle dabei. Ne?
Du coachst ja auch junge Leute in Sachen Finanzen. Könntest du einem jungen Menschen empfehlen, den Weg Taxifahrer oder Fahrerin einzuschlagen?
Ja, klar, weil es ja Flexibilität bedeutet. Weil es bedeutet einfach, du kannst ein Studium machen, du kannst es nebenbei in der Ausbildung machen, um einfach auch finanziell unabhängig zu sein. Ich habe damals als ich meine Bankausbildung gemacht habe. Ja, das ist jetzt ein paar Jahre her. Beraten Sie an der Stelle, schreibt uns gerne an hallo@taxi-to-go.de, wenn du wissen willst. Auf jeden Fall, ich habe damals während meiner Ausbildung in einem Solarium gearbeitet. Für mich war das gar nicht auf dem Schirm, auch Taxi zu fahren. Und aus dem, was ich jetzt die letzten 3,5 Jahre übers Taxifahren auch gelernt habe, weiß ich, dass das auch eine Option wäre, weil es flexibel ist, weil du das nach deinem Leben auch gestalten kannst und ebenso im Studium. Ja, weil du Schichten abdecken wirst, die auch fürs Unternehmen einfach wertvoll sind, weil es bestimmte Schichten gibt, die einfach gar nicht so gut abgedeckt werden. Deswegen finde ich, ist das absolut eine gute Option auch zum Thema Flexibilität und auch zum Thema, was über Menschen zu lernen.
Spannend. Und wie war so deine Zeit in der Fahrschule? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Gibt es da ein nettes Anekdötchen? Welche Führerscheinklassen hast du so gemacht? Und gibt es irgendwas Witziges vielleicht, was du aus deiner Fahrschulzeit verrichten kannst?
Also Führerscheinklassen, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich könnte jetzt mal Führerschein in die Kamera halten. Ich weiß es nicht. Ich habe noch diese rosa Lappen gemacht, ja. Und all das, was man damit machen durfte. Ich habe keine Ahnung. Das ist
also der PKW-Führerschein ist es. Oder fährst du auf Motorrad?
Nee, Motorrad fahre ich nicht, aber ich könnte wahrscheinlich Moped fahren.
Und LKW wahrscheinlich noch alte Klasse 3, 7,5 Tonner, genau. Ja,
ja genau, das könnte ich einfach auch noch fahren. Und direkt aus der Fahrschule habe ich nichts, aber kurz danach, das werde ich nie vergessen, da sehe ich auch noch mich direkt im Auto sitzen. Ich hatte damals, mein erstes Auto war ein grüner Renault 206 mit so Metallic Grün. Kennst du die noch? Die, der ist so rumgefahren. Ja. Genau. Und da hast du noch so einen lustigen Aufkleber drumherum. Und da gab es eine bestimmte Kreuzung, wo ich losfahren wollte, wo wir dann abends auch immer weggegangen sind. Und diese Kreuzung, da habe ich jedes Mal geschwitzt für Anpannen am Berg, wo ich dann wirklich regelmäßig abgesoffen bin und hinter mir die Autofahrer gehupt haben. Ich fand das so schlimm. Das ist auch eine Geschichte, die ich heute immer wieder auch erzähle, weil wir machen ja auch Finanzbildung, dass nur wenn es beim ersten Mal nicht klappt und vielleicht auch bei den ersten 20 Mal nicht klappt, irgendwann konnte ich anfahren am Berg halt. Und warum? Weil ich es geübt habe. Das kann ich, ist so eine Geschichte, die mir echt, wie sagt man so schön, im Gedächtnis geblieben ist. Ja.
Ja, Übung macht die Meisterin. Das ist so, das wird auch immer so bleiben. Ja, je mehr Kilometer man fährt, umso besser und sicherer wird man. Deshalb immer fahren, fahren, fahren. Ja.
Ja, voll, absolut.
Aber du hast deine Fahrschulzeit, also dann, wenn du jetzt sagst, kann ich mich gar nicht so und war eigentlich alles easy, dann war es ja angenehm, nichts Gravierendes aufgeploppt. Also der schreiende, dickbäuchige Fahrlehrer da rechts irgendwie daneben oder so. Nee, hast du nicht gehabt, okay.
Hab ich nicht gehabt. Ich glaube, mein Fahrlehrer hieß Clemens. So hieß der damals. Und ich habe das auch in einer kleineren Stadt gemacht. Ja, wie ich jetzt seit vielen Jahrzehnten in Berlin wohne, habe ich das in einer kleineren Stadt gemacht. Das ist schon nochmal was anderes, als wenn du dann wirklich einen Führerschein machst. Ja, so ganz klar.
Klar. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Sehr cool. Hast du denn, Babette, weil du ja die Finanzfachfrau bist und gerade auch für junge Leute, was ich ja sehr spannend auch finde. Jetzt ist es ja so, dass viele darüber sich beschweren und sagen, hey, der Führerschein ist so unglaublich teuer geworden. Und wie kann man denn was tun, damit man sich so einen Traum auch erfüllen kann? Und danach, es soll ja dann nicht nur der Führerschein sein, weil wie wir ja gerade sagten, man muss natürlich dann auch Praxis bekommen, fahren, 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 Kilometer auf den Tacho bekommen, weil es bringt ja nichts, wenn ich einen Führerschein habe und nie fahre. Dann werde ich nie ein guter Autofahrer oder Autofahrerin. Und grundsätzlich sagt man so gute 7 Jahre, 5 bis 7 Jahre dauert es ungefähr, um erfahrener Autofahrer oder Autofahrerin zu werden. Und was kannst du denn so für Tipps geben, damit man so sich da irgendwie ein finanzielles Polster zulegen kann, um dann auch sowas finanzieren zu können?
Ja, mega geile Frage, die wir regelmäßig in den Workshops mit den jungen Leuten machen, weil du brauchst ja erstmal eine Zeit auch, damit das Geld dann da ist. Das heißt, frühzeitig auch anzufangen und deinen Führerschein verknüpfen mit, das bedeutet Freiheit, das bedeutet Unabhängigkeit. Du kannst mit deinen Freunden echt auch was machen, weil das zieht dich mehr auch von dem, ich will das unbedingt machen, als wenn du nur weißt, dass es der Führerschein ist. Weil der Führerschein hat ja kein Gefühl auch dahinter. Der ist ja mit nichts verknüpft, ja. Der ist mit der Aktion verknüpft. Ich darf Auto fahren. Aber wenn du weißt, oh mein Gott, ich kann mich an die vielen Momente erinnern, wo ich so dankbar war, dass es mein Auto war, in das ich gestiegen bin, dass ich selber fahren konnte, weil das Unabhängigkeit bedeutet hat. Und ich glaube, dass wir das erkennen können, boah, Unabhängigkeit von meinem Elternhaus, Unabhängigkeit, dass ich vielleicht auch in eine andere Stadt gehen kann, das ist so das Erste. Und dann natürlich alle Kosten, die mit dem einhergehen. Das heißt, was ist meine erste Karre? Und da muss ich manchmal echt auch schmunzeln, wenn wir dann auch, damals zu meiner Zeit gab es ja noch nicht die sozialen Medien, was junge Menschen manchmal als Idee für ein erstes Auto halt auch haben, wo ich so dachte, mir war das damals nur wichtig, dass die Karre fährt. Ja, also wirklich, dass ich mir das leisten konnte und auch das nicht gut und nicht schlecht, sondern vielmehr auch, das war es für mich, wirklich Unabhängigkeit war für mich auch total wichtig. Das heißt natürlich auch zu gucken, was wird ein Auto auch kosten, womit kann ich letztendlich starten und natürlich auch das Thema Versicherung. Das ist ja auch ein Riesenfaktor, den du einfach auch mitrechnen kannst, plus nochmal Sprit, ja, je nachdem, wo du dann einfach auch wohnst, dass du auch Geld für den Sprit halt hast und das dir wirklich echt auch guckst, wo kriege ich das Geld her? Und da schließt sich auch wieder der Kreis, was du vorhin gefragt hast, nämlich, wo kann ich einfach auch noch Einnahmen machen? Und da würde auch das Thema Taxifahren vielleicht auch mit reinkommen, weil du hast es gerade gesagt, 5 bis 7 Jahre brauchst du, um eine gute Fahrerin, ein guter Fahrer zu werden und natürlich auch, um dein Auto dann selber auch zu bezahlen, weil ich glaube, Auto ist heutzutage echt ein Luxus.
Ja, Also das glaube ich auch, ja. Wobei ich auch festgestellt habe, eine Zeit lang war es so, dass viele junge Leute gar nicht mehr so den Drang hatten, den Führerschein direkt zu machen. Also man merkt schon gerade auch in den Großstadtbereichen, dass viele sagen, hey, brauche ich gar nicht. Aber die Corona-Krise, sie ist uns ja alle noch relativ präsent, denke ich. Diese Zeit hat dann doch nochmal ein Umdenken bei vielen jungen Leuten gebracht, weil sie gemerkt haben, wenn jetzt so Bus und Bahn gar nicht geht oder mit dem Abstand und das war ja alles so nervig mit Maske und so, und wie cool wäre es doch jetzt einfach in mein eigenes Auto zu steigen oder auf das Motorrad zu steigen und einfach Freiheit und das auch genießen zu können, einfach losfahren zu können, wann und wie ich will. Das hat doch bei vielen jungen Leuten nochmal so ein bisschen so ein Umdenken gebracht. Deshalb ist auch der Führerschein doch wieder angesagt, da würde ich gerade so sagen, ja. Aber es ist halt häufig das finanzielle Problem.
Ja, und auch in Großstädten ist ja das Thema Carsharing. Da gibt es ja unzählige Anbieter, wo du dir einfach wie heißen die? Ich will jetzt keine Namen nennen. Auf jeden Fall Carsharing machen kannst. Du steigst A ein, gehst bei B, musst dann vielleicht noch zu C und kannst für die unterschiedlichen Sachen dir einfach ein Auto holen. Weil natürlich auch Parken in der Großstadt, das ist ähnlich wie bei euch, natürlich auch teuer ist.
Definitiv auch ein großer Faktor, ja. Alleine auch abends, wenn man nach Hause kommt, Parkplatz zu finden und so. Also mittlerweile Parkgaragen, ich habe ja schon mal gesagt, also in meinem nächsten Leben werde ich vielleicht einfach Parkhausbesitzerin in Düsseldorf. Ach, da sitzt dann an der Schranke mit einem Klappstühlchen und einem Bierchen in der Hand und begrüße jeden Gast, weil das ist also enorm, was man da einnehmen kann mittlerweile. Ja, das ist schon krass. Jetzt ist es so, um da mal Klartext zu reden aus Sicht einer Fahrlehrerin oder auch die Fahrschüler, weil wir haben das Thema Taxifahrer oder auch öffentliche Verkehrsmittel ja auch im Theorieunterricht und müssen darüber sprechen und merken das ja auch dann bei den Fahrstunden live schon mal. Es ist ja so, dass Taxifahrer ab und zu nicht immer so den besten Ruf haben, weil viele beschreiben sie immer, sie fahren einfach zu schnell. Das ist immer das Erste, was kommt. Das geht jetzt gar nicht um den Fahrer an sich, aber grundsätzlich viele Fahrstunden sagen, ja, Taxifahrer sind immer viel zu schnell und so weiter. Wenn ich mir ein Taxi nehme, sind immer viel zu schnell. Wie ist das so, Jens? Wie siehst du das? Erzähl mal so, wie ist das so als Taxifahrer? Ist das wirklich so, dass viele Taxifahrer zu schnell fahren oder ist das nur unser falscher Eindruck, den wir da irgendwie haben?
Also ich glaube schon, dass das in den Köpfen der Menschen einfach drin ist und dass wir natürlich die schnell fahrenden Taxifahrer haben, wie auch die normal fahrenden, auch die langsam fahrenden. Es gibt bei uns manchmal auch Beschwerden, dass jemand bei einer 70er-Zone ein Taxi mit 60 vor dem hergefahren ist. Diese Beschwerden habe ich seltener, als dass natürlich jemand anderen sagt, der ist viel zu schnell gefahren. Mhm. Und oftmals ist es aber auch das Gefühl dessen nur, dass er viel zu schnell gefahren ist, weil wir Ordnungssysteme in den Fahrzeugen haben. Das heißt, wir können es im Nachgang auch angucken, was für ein Geschwindigkeitsprofil hatte der Fahrer. War das wirklich so? Und auch da muss man manchmal sagen, das Gefühl, was die Leute dort hatten bei der Beschwerde, war naja gar nicht so. Aber wenn ich selber unterwegs bin in Deutschland, in irgendeiner Stadt oder überhaupt auch auf Taxen schaue, und das tue ich natürlich sehr, sehr viel, klar, die sind oftmals unter Druck. Das ist ähnlich wie Kurierdienste, ne? Die müssen Aufträge abwickeln. Ist halt wirklich die Frage, spare ich durch dieses schnelle Fahren wirklich Zeit? Da würde ich ein großes Fragezeichen halt hinmachen. Und wie weit können wir die Menschen noch viel mehr schulen, zu sagen, hey, du hast da vielleicht 30 Sekunden, hast du vielleicht gewonnen, aber wie viel Gefahr hast du auch in die Fahrt mit reingebracht? Mhm. Und wir fahren ja oft nicht nur alleine, sondern wir haben einen Großteil der Zeit, wo wir unterwegs sind, noch Menschen neben uns sitzen. Und den möchte ich nicht in Gefahr bringen. Und wenn du es eilig hast, dann habe ich irgendwann mal so einen Spruch gehört, wahrscheinlich auch von Babette, dann geh langsam, ja. Und so wird es auch Fahren aufbringen. Hast du es eilig, fahr langsam. Weil ich glaube, oft das Universum bringt uns dann gleich 5 rote Ampeln, irgendwo noch einen kleinen Stau dazu oder so. Und ich glaube, wenn man manchmal entspannt unterwegs ist, geht's manchmal auch schneller, glaube
ich. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass es euch gibt, weil ich ja auch ganz gerne, also nicht immer, aber gerne auch mal feiern gehe. Und wenn ich dann feiere, auch gerne mal was trinke. Und ich bin immer froh, wenn mich dann der Taxifahrer sicher wieder nach Hause bringt und ich meinen Führerschein behalten darf, weil sonst wäre ich da teilweise aufgeschmissen, weil ich habe dann auch keine Lust, da irgendwie nachts oder morgens früh irgendwo in so einen Bus einzusteigen, der vielleicht auch gar nicht kommt, weil die Öffentlichen ja doch teilweise nicht ganz so zuverlässig sind, zumindest bei uns im Bereich Deutsche Bahn möchte ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Die hat uns ja in den letzten Jahren wirklich sehr in die Karten gespielt, weil dadurch, dass sie so gar nicht funktioniert, gefühlt, haben wir auch einen großen Zulauf, dass Leute sagen, ich brauche jetzt einfach diesen verdammten Führerschein. Ich habe letztens einen jungen Mann, oder das heißt junger Mann, also Mann mittleren Alters gehabt, 32, und er sagte, ich bin beruflich viel in Frankfurt und eigentlich ist es mega gut, mit dem ICE zu fahren, aber es ist so desaströs bei der Deutschen Bahn. Ich mache jetzt den Führerschein, weil ich glaube, dann komme ich doch besser und schneller dahin. Ja, okay. Super. Dann die Frage auch, die ich mir manchmal so stelle, dürft ihr auch Fahrgäste rausschmeißen aus dem Taxi?
Was glaubst du denn? Klar, es gibt natürlich es gibt wie überall im Leben immer gewisse Grenzen. Mhm. Ich bin kein Freund davon, Leute rauszuschmeißen, weil da habe ich auch wieder ganz viel Einfluss, glaube ich, drauf. Ne? Warum will ich den rausschmeißen? Weil ich einen Konflikt habe entstehen lassen im Auto. So, und wenn ich da schon gut geschult bin, dann wird das in seltenen Fällen passieren. Das heißt, weiß ich nicht, einen von 500 vielleicht, ne, wo ich dann wirklich sage, hier, du hast eine Grenze erreicht. Und beim Rausschmeißen muss ich dann natürlich auch schon vorsichtig sein, dass es nicht nachher noch vielleicht in den Übergriff oder sowas vielleicht wechselt. Oder ich lasse den raus, vielleicht direkt bei der Polizeistation. Ne? Sowas machen wir auch hin und wieder mal. Ne? Wenn wir jetzt merken, dass einer, der will die Zeche brellen und der nörgelt da rum, dann gibt es auch Kollegen, Kolleginnen, die sagen, hey, ich fahre den direkt zur Polizei. Und die sind da auch sehr offen hier bei uns und sagen, kein Thema, helfen wir dir. Und dann habe ich auch so ein bisschen den Schutz. Dann ist der raus. Dann muss man nur gucken, dass im Nachgang nicht nur irgendwas passiert. Also man muss damit schon mit so einem Thema, finde ich, sehr sensibel umgehen.
Mhm.
Aber okay. Rausschmeißen, wenn sich einer nicht benimmt oder keine Ahnung, oder von vornherein schon gleich sagt, ja, ich will hier fahren, habe kein Geld oder so. Wenn ich das zeitig mitkriege, dann lasse ich den gleich wieder aussteigen. Auch wenn wir vielleicht schon irgendwie eine weite Strecke dorthin gefahren sind. Aber dann sage ich, hey, die Fahrt beginnt hier erst gar nicht, die endet hier auch gleich wieder.
Also was macht man denn da? Also jetzt kommst du da an irgendwie am Ziel und der sagt, ich habe gar kein Geld?
Ja, jetzt werden wir eins machen, wir können natürlich uns versuchen, einen Pfand zu bekommen. Ne?
Mhm.
Es gibt Fahrer, die manchmal einen Ausweis einsammeln. Das dürfen wir aber gar nicht. Ne? Man darf keinen Ausweis einsammeln von Leuten. Aber das hat natürlich einen recht hohen Wirkungsgehalt, weil da kommen die Leute meistens nächsten Tag und bringen Geld. Mhm. Ansonsten, klar, Adresse, Foto machen vom Ausweis, dass wir wirklich die Daten der Menschen haben. Und im schlimmsten Fall schicken wir halt eine Rechnung dorthin mit einem erhöhten Aufwand nochmal, sprich eine Rechnungsstellungsgebühr oder ähnliches. Und dann in der Hoffnung, dass das bezahlt wird. Und Leute, die oft so unterwegs sind, da stellst du dich meistens hinter andere Rechnungsstellungen hinten an und schaust leider oftmals ins Leere dabei. Deshalb ist es so wichtig, wenn Menschen einsteigen, dass man irgendwie ein gewisses Gefühl im Fahrzeug entwickelt, zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob der wirklich bezahlen kann. Nicht unbedingt immer an der Optik, sondern generell dann auch zu sagen, wenn ich so ein Gefühl habe, ich muss, mein Chef verlangt von mir, ich muss Vorkasse machen bei solchen weiten Fahrten. Sie müssen mir schon mal 50 Euro hier hinlegen. Dann darf es fahren. Hat nichts mit mir zu tun, weil damit gehe ich auch wieder diesen Konflikt aus dem Weg. Ja, als wenn ich jetzt sage, ey, der Chef hat mir das aufgedrückt, sonst muss ich bezahlen in irgendeinem Fall, wenn jetzt es hier zu einem Fall kommt, dass du jetzt hier vielleicht nicht bezahlen könntest oder so. Das sind alles solche kleinen Hilfsmittel, die wir natürlich dann benutzen, um erst gar nicht die Leistung zu erbringen, und nachher kein Geld dafür zu bekommen. Was ist denn Energieaustausch, ne?
Ja, absolut. Auch noch eine Frage, also ich bin ja sehr direkt und das ist auch so eine Frage, die wahrscheinlich viele auch interessiert, vielleicht auch nicht. Hat dir schon mal jemand ins Auto gekotzt? Entschuldigung.
Nicht nur einmal, sondern sehr oft. Und ich habe auch schon oft Kotze weggemacht von denen, wo ich gar nicht das Auto gefahren habe, weil nämlich der Fahrer oder die Fahrerin mit der Kotze nicht umgehen konnten. Und dann habe ich das halt gemacht. Oder du hast irgendeinen Bus, einen Vito oder sowas, dann hast du ja in die Aufnahmen der Sitze, da läuft das gerne rein, ja. Oder wenn jemand das Fenster schon ein bisschen runter hat und es läuft an der Dichtung runter, da hast du ja längere Zeit was davon. Oder in die Lüftungsschlitze. Also wir haben in der Richtung schon alles gehabt, ja. Und das kann auch so sein, dass das richtig viel Geld kostet, wenn, jetzt ihr habt schon vollen Mund, sehe ich, wenn ihr, denn ihr müsst euch auch den Geruch vorstellen. Das ist ganz wichtig, diesen Geruch. Ne? Also manchmal ertrage ich überhaupt nicht. Aber ich mag schon, wenn es wieder besser riecht. Also das kann enorme Kosten verursachen.
Ja.
Bis hin, wir haben Sitze ausgebaut aus Fahrzeugen, um an den Teppich dann richtig ranzukommen. Aber nicht unbedingt immer nur, was viele denken, weil die Leute betrunken waren, sondern wir fahren ja auch kranke Menschen. Mhm. Und wenn sowas passiert, dann da muss der nichts bezahlen. Na, sei denn, die Menschen sind vielleicht für so einen Fall auch versichert. Diese Frage darf man stellen. Aber das passiert leider oft. Und hoffentlich nie, weil ich als Fahrer zu schnell gefahren bin oder deshalb der Fahrgast erbrochen hat oder so. Mhm. Und natürlich auch denen zu sagen, wenn ich schon sehe, der hat, was ich, 2 Kisten Bier und 5 Pizzen Indus, das sehe ich dem vielleicht schon ein bisschen an. Dem sage ich ja schon mal, hey Freund, wenn du in irgendeiner Art und Weise jetzt das Gefühl hast, du müsstest das Bier in mein Auto wieder rauslassen, sag vorher Bescheid, ansonsten kostet total viel Geld. Ja. Und dann müssen die auch bezahlt.
Wow, sehr spannend. Also ich kenne das natürlich auch aus dem Bereich.
Eine flüssige Geschichte, auch, sehr flüssig, ja. Ja.
Ja, also ich kenne das aus dem Bereich der Busfahrer auch. Ich bin selber nie Linie gefahren, aber gerade in den Linienbussen oder auch Reisebussen natürlich kommt das auch schon mal vor. Und deshalb kenne ich auch diese Geschichten. Und meistens fahren die Leute ja auch, wenn sie alkoholisiert sind mit euch, also wenn sie feiern oder so. Ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ne? Wann würde ich mit dem Taxi fahren, wenn ich dann irgendwas getrunken habe oder irgendwo hin muss? Und oder ich weiß, ich bin mit dem Taxi, dann kann ich auch mal was trinken. So, also insofern habe ich mir das schon gedacht, dass das vielleicht das ein oder andere Mal vorkommen könnte. Ja, spannend, sehr spannend. Noch eine Frage an euch beide gerichtet, Thema Uber, weil junge Leute ja gerne auch Uber mittlerweile fahren. Warum sollte ich ein Taxi rufen und kein Uber?
Ja, um einfach auch dem Thema Qualität und Dienstleistung auch zu folgen. Ja, also was ist natürlich dein Motiv? Wenn du es günstig haben willst, dann wirst du ein anderes Motiv haben, als wenn dir Dienstleistung und Qualität einfach auch wichtig ist. Wenn du möchtest, dass dein Koffer auch reingetragen wird, wenn du möchtest, dass du einfach auch exzellent bedient wirst, dass dir der Gurt auch gereicht wird, ja. Also das ist so ein bisschen wie, für welche Art von Hotel entscheide ich mich? Mhm. Ja, es gibt ja einfach die Low-Budget-Hotels und dann gibt es die Mittelklasse und die besseren Hotels. Und ich glaube, das darfst du rausfinden, welcher Typ bin ich in Bezug auf Personenbeförderung? Was ist für mich wichtig?
Ja, für mich ist es halt so, dass ich sagen muss, die Plattformen, die haben natürlich diese ganze Mobilitätsgeschichte in Deutschland massiv verändert und ich finde, es muss aufgehalten werden, weil wir einfach Unternehmen verlieren werden. Du musst dir vorstellen, wenn ein Taxiunternehmer sich an Uber anschließt oder an irgendeine andere Plattform, dann gibt er zum Teil 30, manchmal sogar bis zu 50% des Fahrpreises ab. So, und das hat kein Taxiunternehmer hat solche Margen. Ja, es gibt Betriebe, die arbeiten mit 5-10% Marge. Mhm. Wie soll das langfristig funktionieren? Es geht oftmals nur, wenn irgendwelche Sachen illegal gemacht werden. So, und das ist das, wo wir nicht für unterwegs sind, Babette und ich auch mit unserem Podcast nicht unterwegs sind. Das, was Babette sagt, ist es das, was wir favorisieren, nach außen bringen. Und trotzdem wirst du auch in ein Taxi einsteigen, wo du vielleicht genauso einen katastrophalen Job erleben wirst, den die Fahrerin dort macht, wie vielleicht auch bei anderen Plattformen. Und du wirst auch in Plattformen erleben, dass du dort einen tollen Chauffeur hast, der vielleicht auch den Gurt reicht, der eine Top-Dienstleistung abgibt. Und da ist es extrem schwer zu gucken, okay, wo geht das letztendlich mal hin. Ja, wir haben das im Ausland mal zusammen erlebt, da war das wirklich toll. Hier in Deutschland habe ich das erst einmal probiert, da war es auch so, dass ich dann das Navi einstellen sollte und so Sachen. Das ist für mich halt schon was, das geht nicht. Ne? Der Mensch, der da am Steuer sitzt, der muss mich verstehen. Also wir sind jemand, der dafür steht, dass Taxi eine höhere Qualität hat. Besonders auf dem Land ist es wieder was ganz anderes, ja, als in einer Stadt. Und Taxi hat schon auch seinen Wert. Ne? Wir haben natürlich auch gewisse Pflichten. Ne? Die Preise des Taxis werden von der Genehmigungsbehörde festgelegt. Die machen nicht irgendjemand. Bei den Plattformen ist es so, dass die Preise festlegen. Ja, und da kann man fahren, für was man will. Ob das jetzt wirtschaftlich ist oder nicht. Und auch so eine Plattform kann im schlimmsten Fall, ähnlich wie bei einer Bank, ne, wenn irgendwie du vielleicht mal ein bisschen stocken kommst, dann nehmen die den Schirm weg, wenn es anfängt zu regnen. Und so ist es bei Uber auch. Uber kostet also auf einmal viel, viel mehr Geld, weil auf einmal der Regen beginnt. So ähnlich wie in Hotels, wenn Messe ist, geht der Preis hoch und so ist es bei denen halt auch. Und bei uns hast du einen kontinuierlichen, festen Preis einfach. Und wir haben eine Beförderungspflicht. Ich kann halt nicht sagen, dass ich dich nicht befördern möchte, wenn du bei mir ans Fensterchen klopfst oder ich natürlich, wie ich jetzt neben meinem Auto stehe und dich schon nett begrüße. Ja, also es gibt eine Menge Unterschiede auch dabei. Aber die Plattformen machen mir Sorge dahingehend, dass sie dieses Mobilitätsgewerbe zerstören. Besonders jetzt in der Phase, wo wir noch keine autonomen Fahrzeuge haben. Damit sichern sie sich den Markt der letzten 10 Jahre. Ja, so lange sind die jetzt schon da, was crazy ist, die ihn das halt geschaffen haben. Die haben natürlich die Digitalisierung voranschreiten lassen, was ich auch fantastisch finde. Aber die Art und Weise, wie man dort mit umgeht, ist eine Katastrophe. Und ich verstehe die jungen Leute, die sagen, hey, ich nehme mir einen Uber, so wie Babette auch gesagt hat. Das ist halt günstig. Und es ist verfügbar. Es sind eine Menge coole Features auch da drin, die wir aber im Taxi ganz genauso schon abbilden können.
Und ich möchte unbedingt noch ergänzen, vielen ist draußen gar nicht klar, was es bedeutet, auch worin sie investieren. Klar, auch wenn der Fahrpreis ein bisschen günstiger ist, aber dort werden ja auch menschliche Bedingungen nicht eingehalten, nämlich in Bezug auf Mindestlohn, in Bezug auf wie lange arbeiten die Menschen, die einfach auch die über Uber die Beförderung einfach auch vornehmen, das Thema Wirtschaftlichkeit, dann werden illegale Sachen veranstaltet, weil die Preise nicht ausreichen, ja, also sowas unterstützt man vom System, also jetzt, und das ist ja eine Entscheidung, möchte ich nachhaltig auch Personenbeförderung machen, kann ich es mir einfach auch leisten Oder das ist die andere Seite, was vielen auch gar nicht klar ist, dass die gar nicht wissen, ach krass, ja, die haben ja nicht mal Mindestlohn, die müssen super viel auch arbeiten, die können davon gar keine Steuern zahlen, wie soll das funktionieren? Ja, also das sind einfach Themen, darüber dürfen wir sprechen, darüber dürfen wir das auch transparent machen und das ist einfach auch wichtig. Da gab es vor ein paar Jahren mal so eine Kette, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, es war ein riesiger Textilskandal. Da haben die Mitarbeitenden in Bangladesch, glaube ich, eingenäht unter was für den Bedingungen, die dort arbeiten und somit ist das hochgeploppt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ich will die Marke hier nicht nennen, weil die haben es nicht verdient, dass man die irgendwie nennt. Ja, und das war damals auch krass, so ein riesiger Aufschrei. Oh mein Gott, was bei vielen dazu geführt hat, dass sie bei dieser Marke einfach nicht mehr geshoppt haben, weil das gar nicht klar war. Ach krass, was hängt da einfach auch dahinter? Und ich glaube, darüber dürfen wir sprechen. Wir dürfen darüber sprechen, was es bedeutet, auch was ich damit unterstütze. Ganz häufig unbewusst.
Ja, und viele junge Leute sind ja auch für Nachhaltigkeit. Also das stellen wir auch immer mehr fest. Also insofern auch wichtiges und spannendes Thema. Jens, nochmal an dich die Frage. Nerven wir Fahrschulen euch schon mal, wenn wir vor euch an der Ampel stehen und abwürgen oder irgendwie den Gang nicht reinkriegen oder irgendwie beim Abbiegen zu großen Bogen machen?
Also nee, ich glaube, da hat sich mein persönliches Mindset verändert.
Ja.
Dass ich da ganz anders drauf blicke. Auch im Hinblick dessen, dass du uns ja schon Menschen produzierst, die irgendwann vielleicht sogar mal in einem Taxi landen. Deswegen finde ich es ja wichtig. Und das sind ja Menschen, die sich ausprobieren. Und auch hier nochmal an so einen Punkt zu kommen, ja, okay, warum ist das jetzt so? Der lernt das gerade. Das ist ja wie über andere Verkehrsteilnehmer. Früher habe ich mich sehr viel aufgeregt darüber, wenn mir jemand auf der Autobahn an der Stoßstange hängt. Heute fahre ich rechts rüber, lass ihn vorbeifahren und fahre wie ein Bekloppter hinterher. Nein, tue ich nicht. Aber ne, das sind alles so Sachen, wie gehe ich damit um? Wie empfinde ich das selbst? Natürlich, wir haben öfter Situationen, und wir haben hier eine Fahrschule, die so 40 Kilometer entfernt, da hat uns eine total nette E-Mail geschrieben, wo ich dann auch mit dem Fahrer, der sich nicht richtig verhalten hat, ja, der eine Fahrschule nämlich echt bedrängt hat, zu dicht aufgefahren ist, dann in der 30er-Zone überholen wollte und so, der hat dann mal diese Mail gelesen von dem Fahrlehrer und ich fand das fantastisch. Und er hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass ich darauf antworte. Ich habe ihn dann zurückgeschrieben und danach haben wir echt ein fantastisches Telefonat auch miteinander gehabt. So hat er nochmal auch Seiten von uns gesehen. Aber das war natürlich jetzt nicht so, dass ich sagen muss, der Fahrer hat sich korrekt verhalten. Also darüber rede ich auch hier. Rede ich auch dann, wenn neue Leute hier anfangen, ist das ein Thema für mich, eine Fahrschule. Wie verhalten wir uns draußen? Wie stellen wir uns in der Öffentlichkeit als Taxi dar? Und es ist ja so einfach, besser zu sein, weil natürlich das Bild des Taxis oftmals kein sehr gutes ist. Also ich habe kein Problem mit Fahrschulen. Ja, und natürlich bremst es mich manchmal an meinem Zeitfenster aus. Aber es ist dann einfach so. Es könnte auch ein anderer Verkehrsteilnehmer sein.
Ja, also wirklich ganz fantastisch. Und mein Bild, also auch über Taxifahrer und so, also ich finde das total spannend. Und ich finde das auch so wichtig, dass man sich mal austauscht. Weil wenn man sich nur so anonym im Auto so begegnet, ist das immer was anderes. So kann man auch mal die andere Sichtweise sehen. Also ich könnte noch stundenlang mit euch weiterreden, wirklich. Und vielleicht haben wir auch nochmal die Gelegenheit, dass wir das Ganze nochmal wiederholen. Ich bin auf jeden Fall total happy. Ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten erstmal und kommt gut in das neue Jahr. Habt gute Geschäfte und es war wirklich mega spannend und vielen, vielen Dank wirklich für dieses tolle Gespräch und an euch da draußen natürlich auch mal drüber nachdenken. Die Taxifahrer sind vielleicht nicht die Bösen und vielleicht auch mal drüber nachzudenken, nehme ich vielleicht doch das Taxi und nicht den Uber. Also auch hier haben wir einiges darüber erfahren und wirklich richtig spannend. Und ja, also vielen Dank. Toller Einblick und hört einfach mal rein in den Podcast. Wir verlinken natürlich alles. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt an Jens oder Babette, ich denke, man kann euch dann auch per E-Mail und so weiter schreiben. Marc wird auf jeden Fall alles unten in die Shownotes reinpacken. Und in diesem Sinne, alles Gute für euch. Bleibt, wie ihr seid. War wirklich richtig spannend. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Das war der Mission Führerschein Podcast mit Fahrlehrerin Bianca, Jens und Babette. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Danke fürs Zuhören.